Wir lesen weiter in dem Buch Zoroaster aus dem Leben und Wirken des Wegbereiters in Iran. Folge 36. Die Gäste aßen mit Freude und das gewann die Herzen der Männer, die großen Wert auf die Mahlzeit zu legen schienen. Nach dem Mahle lagerten sich alle auf dem ausgedehnten Platze. Die Gäste wurden aufgefordert, sich in der Nähe des Ältesten niederzulassen, der nun eine Art Verhör mit ihnen begann.
»Wie viele Götter gibt es?«
»Einen«, antwortete Zoroaster ebenso knapp, wie die Frage gestellt war.
»Das ist schon falsch«, verkündete der Alte. »Es gibt zwei Götter, einen guten, den wir Ormuz nennen, und einen bösen, der heißt Ahriman.«
Sofort wusste Zoroaster, dass das nur die verstümmelten Namen derer waren, die auch sie kannten.
»Den, den ihr Ormuz nennt, den beten auch wir an. Wir nennen ihn Ahura Mazda und wissen, dass er der Alleinige, Ewige, Weise ist.«
Erfreut rückte der Alte etwas näher an seinen Gast heran. »Auf den Namen kommt es nicht an. Wir scheinen wirklich beide den gleichen zu meinen. Aber wenn ihr Ormuz kennt, müsst ihr Ahriman auch kennen. Einer kann nicht ohne den anderen sein.«
»Ja, wir kennen Ahriman auch«, gab Zoroaster zu, »aber wir sehen keinen Gott in ihm.«
»Keinen Gott?« Der Alte erschrak und rückte wieder von dem Gaste weg. »Keinen Gott? Ich sage dir, Fremdling, er ist ein Gott, und zwar der stärkere von beiden.« Ehe Zoroaster sich besinnen konnte, entfuhr es ihm.
»So stehet ihr also unter seiner Herrschaft, ihr Ärmsten. Er will sich freilich überall zum Obersten machen. Aber wo die Menschen ihm glauben, da fallen sie in Verderben und Dunkel.«
Erschrocken wehrte der Alte: »Fremdling, hüte deine Zunge. Dich und uns mit dir könnte Ahrimans Zorn treffen.«
»Ich trotze ihm«, rief Zoroaster fest. »Was kann mir Ahriman tun, wenn Ormuz mein Herr ist? Ich bin ein Diener des höchsten Gottes. Er wird seinen Diener zu schirmen wissen.«
Nachdenklich schauten die Männer auf den, der sich erkühnte, also zu sprechen. Dann nahm der Alte wieder das Wort.
»Du bist noch jung, Fremdling. Ich habe mehr erlebt als du. Glaube mir, Ahriman hat sich die Herrschaft über die Welt erobert. Ihm leisten die Menschen Gefolgschaft, auch wenn sie es nicht wollen. Sie müssen. Eisern zwingt er sie in seine Bande. Auch ich habe einst geglaubt, wie du, dass Ormuz der Edle, der Weise, der Gott sei, dem alle Menschen anhangen müssten. Es war ein Wahn, aus dem ich mit Schmerzen erwachte. Wenn Ormuz der wäre, für den du ihn hältst, warum erlaubt er dann, dass seine Diener zum Feinde laufen?«
In Zoroaster stürmte es. Alle Flammen, die schon lange geschlummert hatten, wachten auf. Jähe Röte schoss ihm ins Antlitz. Hastige Worte drängten sich auf seine Lippen. Da fühlte er sich kühl umweht. Unendlich wohltuend war es in seiner heißen Empörung. Und eine linde Stimme sprach: »Jähzorn kann hier wie überall nur Schaden anrichten. Besinne dich, was du sagen willst. Dir wird geholfen werden. Nimm dich der armen Menschen an. Aus diesem Grunde wurdest du hierher geführt. Nur gütiges Eingehen auf ihre Gedanken, langsames, sicheres Führen kann hier noch helfen.« Unendliche Ruhe senkte sich auf das eben noch so ungestüm pochende Herz. »Ahura Mazda, du großer, gütiger Gott, um deine Ehre geht es. Hilf du mir.«
Es gab eine Zeit,
begann er fast träumerisch, da waren die Menschen rein, wie sie aus der Schöpferhand des weisen Gottes, den ihr Ormuz nennt, hervorgegangen waren. Es ist lange her. Aber damals waren die Menschen glücklich, denn sie lebten nach dem Willen Gottes. Zahllose Diener hatte er, die die Menschen als Untergötter verehrten, denn sie fühlten gut, wie diese lichten Wesen ihnen überlegen waren. Habt ihr schon einmal eine Frucht gesehen, an der ein Wurm nagt? Und er brach es sich scheinbar. Die Männer, die keinen Zusammenhang zwischen dieser Frage und der Erzählung fanden, sahen sich erstaunt an, antworteten dann aber bejahend. Da fuhr er fort. Von außen sieht man nicht, dass innen das Tier sich breit macht. Anfangs ist der Wurm ja auch noch so sehr klein, dass man ihn kaum sehen kann. Die Frucht sieht prächtig aus. Aber der Wurm wächst. Und in dem Maße, in dem er größer wird, verzehrt er die Frucht von innen heraus. Sie verdirbt. Nach einiger Zeit ist sie nicht mehr das, was sie sein sollte, sondern ein Ding, das Abscheu erweckt und das man fortwirft. Versteht ihr mich? In die Menschenseelen zog ein Wurm, ein kleiner, unscheinbarer, der erste Ungehorsam gegen den großen, gütigen Gott. Er hatte gesagt, ich bin der Höchste, neben mir ist nichts. Und der Mensch fand, jeder Mensch sei für sich selbst das Wichtigste und Höchste. Da stellte er sich nicht neben Gott, sondern über ihn. Ist es nicht so, meine Freunde? Denkt nur nach. Zoroaster schwieg, um ihnen Zeit zum Denken zu geben. Er konnte deutlich sehen, wie es in ihnen allen arbeitete. Aber er wusste auch, dass ihm die Worte von oben zugeflossen waren. Woher hätte er sonst von dem Gebot Ahura Mazdas gewusst, das er ihnen soeben gekündet hatte? Tiefe Dankbarkeit, gepaart mit Anbetung, erfüllte ihn. Es war ihm recht, dass sie ihn baten, fortzufahren. Er musste reden. Als Ahriman diesen Wurm in den Menschenseelen sah, der aus seiner Hand hervorgegangen war, freute er sich. Er sorgte dafür, dass immer mehr Menschenseelen zu diesem Ungehorsam verleitet wurden. Er freut sich über jede Menschenseele, die Ormuz als unbrauchbar verwerfen muss, denn sie ist dann sein. Und er will sich zum Herrn der Seelen machen. Seht ihr nun, welchen Preis ihr zahlen müsst, wenn ihr Ahriman Gefolgschaft leistet? Betroffen schauten sie ihn an. So hatte noch niemand zu ihnen gesprochen. Ehe er fortfahren konnte, fand einer unter ihnen den Mut zu reden. Fremdling, wir waren bisher glücklich. Wir fühlen uns nicht als faule Früchte. Wir sehen nichts von dem Wurm. Froh genießen wir unser Leben. Für andere Menschen magst du recht haben. Auf uns trifft das alles nicht zu. Die Frucht merkt auch zuerst nicht, dass der Wurm in ihr zehrt, gab Zoroaster zurück. Auch sieht man es nicht von außen. Aber wartet nur. Es kommt der Tag, da kann es sich nicht mehr verborgen halten. Und es kommt der Tag, da tritt der Tod an jeden von euch heran. Da wird die Frucht gepflückt. Da wird sie verworfen werden. Was dann? Wo bleibt da euer Glück? Wieder hatte es sie gepackt, aber wieder wollten sie es nicht zugeben. Ein anderer richtete sich auf zu sprechen. Wir sind gelehrt worden, dass es kein Jenseits gibt, dass es mit diesem Leben vorbei ist. Warum sollen wir vor dem Tode bangen? Er setzt wohl unserem Glück, unserem Genießen ein Ende, aber damit ist es auch aus. Nein, das ist nicht wahr, rief ein anderer. Wir wissen doch alle, dass unsere Frauen Peris werden. Da muss es doch noch etwas geben, was über den Tod hinausgeht. Nun entstanden Verschiedenheiten in der Meinung der Einzelnen. Ein immer mehr zunehmendes Getöse erfüllte den Platz, bis endlich der Alte mit zwei Metallstücken, die neben ihm lagen, aneinander schlug. In die eingetretene Stille hinein fragte Zoroaster: »Wollt ihr mir sagen, was Peris sind? Ich habe dieses Wort nie gehört.« »Nun, wenn eine Frau stirbt, so müsste sie in ein dunkles Reich gehen, denn die Frauen sind lügenhaft, eitel, untreu und haben noch mehr Fehler. Wenn dann der Mann oder ein Kind für sie bittet, so wird sie zur Peri. Das ist ein Geistwesen, das allerhand Aufgaben erfüllen muss, um sich von seiner Schuld zu lösen.« Trotzdem Zoroaster kaum mehr schweigen konnte, ließ er den Mann doch erst ausreden. »Wenn die Peri treu gedient hat, darf sie in einem Garten des Gottes Ormuts leben, sonst wird sie zur Drui, die die Menschen plagt. Als Totengespenst schleicht sie in die Häuser und verübt Böses.« Nun schwieg der Mann. Aus Zoroaster aber brach es heraus. »Derjenige von euch hatte ganz recht, der eben sagte, dass in eurem Glauben an die Peris euer Unglaube an ein Leben nach dem Tode widerlegt wird. Oder meint ihr, nur eure Frauen leben weiter, ihr Männer aber werdet von den großen schwarzen Vögeln gefressen und dann ist alles aus mit euch? Irret euch nicht, auch ihr müsst einstehen für eure Taten, auch ihr müsst büßen für alles, was ihr verschuldet habt. Ihr müsst froh sein, dass ihr büßen dürft. Oh, ihr armen, missgeleiteten, auf welch falschen Wegen seid ihr? Jetzt weiß ich, warum die Diener Gottes mich hierher geführt haben. Ich will euch helfen, wenn ihr mich reden lassen wollt. Liebe Freunde, lasset euch helfen.« Innig klang die Stimme des Zoroaster. Sie fühlten alle, dass es ihm ein großes Anliegen war, ihnen das zu bringen, was er für die Wahrheit hielt. Warum sollten sie ihn daran hindern? Sie sahen ja, dass er nichts Böses wollte. Sie konnten ihn ruhig anhören und dann entweder seine Worte wieder vergessen oder so viel davon behalten, wie ihnen gut dünkte. Leise murmelnd teilten sie sich diese Ansichten mit. Danach erhob sich der Alte und sagte würdevoll: »Fremdling, da du uns bittest, wollen wir dich anhören. Du sollst einige Tage unser Gast sein und jeden Abend hier auf dem Platze uns von dem sagen, was dein Herz zum Springen anfühlt. Wir merken, dass es dir ernst ist.« Das war alles, was Zoroaster an diesem Abend erreichen konnte, aber er war zufrieden. Mursa indessen murrte. Er bewunderte Zoroasters Fassung. Am liebsten hätte er die selbstzufriedenen, satten Menschen verlassen.